Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wegweiser Digitale Schule. Wir befinden uns jetzt beim Podcast für den Februar und ich habe heute einen Gast zu mir, das ist der Thorsten Puderbach und heute geht alles um das agile Lernen. Hallo Thorsten.
Ja, hallo, ich grüße dich.
Hi. Ja, sehr schön, dass du Zeit gefunden hast. Vielleicht möchtest du dich ganz kurz mal vorstellen und dann können wir ja über das agile Lernen dann direkt reden.
Gerne. Also ich bin Thorsten Puderbach, Wahlhamburger seit einigen Jahren, bin hier Lehrer für Sport und Biologie an einem Gymnasium in Altona. Mhm. Bin dort in verschiedenen Bereichen auch unterwegs, bisschen in der Schulentwicklung, immer mit dem Fokus auf Digitalisierung, betreue diesen Prozess bei uns in der Schule seit ein paar Jahren. Und nebenbei blogge ich gelegentlich mal, ist etwas weniger geworden, seitdem das zweite Kind da ist, aber ich gebe mein Bestes. Hier und da gebe ich mal ein bisschen Fortbildung oder veröffentliche mal einen Artikel eben zum Lernen mit und über digitale Medien. Das ist ein Teil meines Lebens hier, das andere andere Teil ist in der Schulbehörde hier bei uns. Dort bin ich noch in der Stabsstelle Digitalisierung tätig und darf diesen ganzen Prozess auch so ein bisschen auf Landesebene mitgestalten. Und das ist sehr spannend, diese beiden Seiten auch zu kennen und natürlich auch sehr abwechslungsreich.
Verstehe. Ja, und jetzt geht's ja heute bei uns in diesem Podcast um das Thema agiles Lernen oder Agile Learning oder wie man auch immer das aussprechen mag. Ich habe das Gefühl, alle sprechen mittlerweile über agiles Lernen, über Agilität. Heute kam mein Sohn zu mir, 6 Jahre alt, der meinte, er hat so ein Pokémon, das kann Agilität. Da habe ich mir gedacht, passt gleich super zu dem Podcast
heute Abend. Ja, perfekt.
Und jetzt ist die Frage natürlich, was versteht man eigentlich unter diesem agilen Lernen? Was bedeutet das für dich so?
Ja, du hast es also erstmal schon richtig zusammengefasst. Man hört überall nur noch agiles Lernen. Selbst ich glaube, in der Toyota-Werbung habe ich es jetzt auch gesehen. Der neue Toyota ist auch agil und das ist ja auch schon mal schön. Aber es ist, es wird breit diskutiert. Auch im bekannten Twitter-Lehrerzimmer taucht das auch immer auf. Vieles wird gerade davon auf die Schule übertragen. Und wenn ich von vielen spreche, dann meine ich immer so den Überbegriff Agilität. Dazu gehört, gehören agile Methoden, womit man dann eben auch agil lernen kann. Und das ist eigentlich das, was ich bei mir im Unterricht mache. Meine vorherrschende Unterrichtsform ist das Projektlernen. Und das unterstütze ich dann auch mit Methoden aus dem agilen Projektmanagement. Und so versuche ich dann mit den Schülern diese Phasen, die auch so wichtig sind, eben wenn man Projekte plant, wenn man den Weg zum Ziel plant, eben auch dahingehend zu unterstützen. Und da habe ich dann irgendwann mal einen Freund auch gehabt, der in einem Startup arbeitete und der hat damals mit diesen agilen Methoden auch gearbeitet und ich habe mir das angeguckt, bin auch mal in eine Firma gegangen, habe mir das dort angucken, habe das ist etwas Wunderbares, um das auch mit Schülern in der Schule zu machen, sodass sie auch Unterstützung bekommen beim Planen der nächsten Schritten, beim Planen des Lernprozesses. Und das ist das, was ich dann eben auch unter agilem Lernen verstehe, eben die Projektmethoden, die es gibt, eben auf die Schule auch zu übertragen.
Würdest du sagen, Thorsten, dass agiles Lernen eigentlich ganz streng mit diesem Projektlernen verknüpft ist oder kann man das auch weiter einsetzen?
Ich verknüpfe es sehr eng damit. Das ist einfach jetzt meine vorherrschende Unterrichtsform, aber natürlich lässt sich das auch grundsätzlich weiter einsetzen. Es kommt auf den Kontext an, es kommt auf die Ziele natürlich an, die man verfolgt, aber das hat jetzt nichts nur und ausschließlich mit Projektlernen zu tun.
Okay. Eine Möglichkeit, um agiles Lernen ja zu unterstützen, ist eine Methode wie Kanban und die nutzt du ja auch in deinem Unterricht häufiger mit deinen Schülern. Erklär doch mal ganz kurz, was Kanban bedeutet und wo es denn die Vorzüge im Unterricht dann haben kann, dass wir das mal so an einem konkreten Beispiel vielleicht mal kurz aufzeigen.
Ich gehe vielleicht erstmal ganz kurz raus aus der Schule und dann wird es vielleicht auch deutlich, was das eigentlich ist. Und wenn du in einem Café sitzt und bestellst dir, einen wunderbaren Latte Macchiato, dann hast du eigentlich auch gedanklich ein wunderbares Kanban-Board vor dir, denn stell dir vor, du sitzt an Tisch 1 und jemand kommt zu dir und nimmt die Bestellung auf. Und das ist letzten Endes schon mal der erste Schritt in einer Spalte, also Bestellung aufnehmen. Der zweite ist die Bestellung zubereiten. Der dritte ist die Bestellung ausgeben. Der nächste Schritt Tisch abräumen und bezahlen. Und das sind, stell dir dann einfach vor, es sind Spalten und dein Name oder dein Tisch 1 ist eine Karte und wird immer von einer Aufgabe eben zur nächsten weiter übertragen. Also vom Aufnehmen zum Zubereiten. Und da sieht man, dass eine Aufgabe immer weiter und weiter geschoben wird und sozusagen in einem Prozess fließend bis hin zum Ziel geführt wird. Und so ist das in der Schule auch. Die Schüler haben eine Aufgabe, die sie sich vorgenommen haben, und das ist letzten Endes das, was sie machen wollen, also eine To-Do-Spalte sozusagen. Und im Projekt fassen meine Schüler Aufgaben in dieser To-Do-Spalte zusammen, suchen sich dann einige raus und beschäftigen sich dann damit. Also sie schieben es sozusagen weiter in eine Doing-Spalte. Ich mache diese Aufgabe jetzt. Und wenn sie diese Aufgabe erledigt haben, schieben sie die in die Dann-Spalte. Also die Aufgabe ist erledigt. Und visuell kann man sich das wirklich vorstellen, dass man einfach Spalten hat und einzelne Aufgaben werden dann eben bearbeitet und weitergeschoben, so dass sie am Ende hoffentlich eine volle Dann-Spalte, eine volle Erledigt-Spalte erkennen lässt und man sieht eben, was passiert ist. Ja, das sind jetzt drei Spalten, mit denen ich arbeite. Es gibt mehrere Spalten. Man kann noch eine Backlog, du kennst es sicherlich auch, man hat in einem Projekt ganz, ganz viele Aufgaben und davon müssen nicht alle jetzt wirklich erledigt werden. Nicht alle sind jetzt in der Priorität so hoch, dass sie jetzt angegangen werden müssen. Und dafür setzt man eigentlich vor, diese erste Spalte To-Do, noch eine weitere Spalte mit so einem Backlog. Und da kommen alle Aufgaben rein, die einem einfallen, die man irgendwann vielleicht im Laufe des Projekts noch erledigen muss. Und in diesem Haufen von Aufgaben, da muss man am Ende dann eine gewisse Priorisierung reinbringen, so dass relativ klar ist, dass was oben steht, das ist jetzt eigentlich das Erste, was wir bewegen müssen, bearbeiten müssen und zum Ziel hinbekommen. Und dann, es sind das so vier Spalten, mit denen meine Schüler eigentlich arbeiten.
In dem Backlog lässt man also auch Dinge zu, wo man auch sagt, die verwerfen wir vielleicht komplett, weil die sind nicht zielführend für dieses Projekt, aber wir nehmen es einfach jetzt mal auf, wir besprechen das im Team, sortieren das dann in die To-Do-Spalte rüber und priorisieren das dann noch von der Reihenfolge her.
Absolut, also ich sage auch immer ganz gerne, dass meine Projekte auch agile Aufgabenstellungen haben, die ich mit den Schülern angehe. Das heißt, manchmal wird das Ziel erst im Laufe dieses Prozesses klar, wo es dann am Ende rauskommen soll oder worauf es hinauslaufen soll. Und dann sind vielleicht Aufgaben, die man zunächst festgemacht hat, eigentlich hinfällig, weil man vielleicht, ich mache ein einfaches Beispiel, das Endprodukt ist nachher kein Podcast, sondern es ist ein Video, was erstellt werden soll, oder es ist ein Interview, und dann sind vielleicht wirklich Aufgaben, die mal angedacht waren, einfach auch hinfällig, und dann wirft man sie raus, genau.
Und dadurch ändern sich dann natürlich auch ganz dynamisch die To-Dos, Doing und natürlich letztendlich als Resultat dann, weil wenn ich jetzt statt einem Podcast ein Video mache, dann muss ich ganz andere Vorbereitungen treffen, ich habe ganz andere Schritte für die Aufnahme und so weiter.
Ja. Genau, okay. Das ist richtig. Und ich finde das auch gut, dass Schüler auch so flexibel agieren können, denn das Leben später ist wenig oder manchmal nicht ganz so gelenkt, wie wir uns das vorstellen. Und diese Beweglichkeit in der Schule schon mal zu erlernen, ist ja auch nichts Schlechtes.
Okay, also halten wir mal fest, vier Spalten, Backlog, wo die ganzen Ideen gesammelt werden, To-Do, wo dann priorisiert wird, was ist zu tun, Doing ist quasi, was wird gerade getan, und dann ist dann, um zu sehen, was ist erledigt. Ja?
Richtig, genau so ist es, ja.
Also wir können sagen, agiles Lernen oder Kanban besser gesagt, ist eine Methode zur Visualisierung von Lernprozessen, ja, um das zu begleiten und zu unterstützen.
So ist es, genau. Dafür nutze ich das. Da sind wir jetzt schon so ein bisschen beim Thema Vorteile auch. Also was bringt das eigentlich im Unterricht? Mhm. Und wenn ich einen Lernprozess visualisiere, ist das natürlich erstmal für mich als Lehrer gut, weil ich zu jeder Zeit sehen kann, wo sind die Schüler, wo stehen sie, welche Aufgaben haben sie als nächstes. Ich kann unterstützen und auch sagen, ja, vielleicht ist diese Aufgabe nicht, oder vielleicht ist diese, oder das, was ihr vorhabt, jetzt noch nicht ganz zielführend. Ich kann auch früh vielleicht ein bisschen lenken und sie auch in eine Richtung schieben, wenn das denn nötig ist. Die Schüler haben auch das, die ganze Welt der Aufgaben eben vor sich. Und das ist auch wichtig, denn wenn ich etwas visualisiere, dann hilft das natürlich auch dem Verständnis. Und anders als wenn man nur kurz drüber redet, du machst dieses, du machst jenes. Nein, es steht ganz klar, da, das sind Aufgaben, die wir haben in dieser Woche. Man kann darüber diskutieren, wer macht jetzt was, wessen Kompetenzen liegen wo und wer sollte eigentlich welche Aufgabe auch übernehmen. Also das Diskutieren, das Reden über Aufgaben, das ist für Lernprozess natürlich auch ganz, ganz wichtig. Was ich auch immer wichtig finde, ist in dem Zusammenhang die Verantwortungsübernahme. Es gibt, also stell dir vor, eine Gruppe hat Aufgaben priorisiert. Wir haben eine Vierergruppe, drei Schüler arbeiten noch an einer Aufgabe und der andere sieht, eigentlich ist das jetzt die nächste Aufgabe, die erledigt werden muss, um ans Ziel zu kommen. Ja. Also müsste ich mir sie auch nehmen. Meine Kompetenzen sind aber vielleicht dahingehend noch gar nicht so ausgeprägt, dass ich diese Aufgabe erledigen kann. Aber ich nehme sie trotzdem und versuche für die Gruppe auch dann diese Aufgabe zu bearbeiten, dass wir ans Ziel kommen. Mhm. Das finde ich auch immer ganz wichtig. Also nicht nur die Rosinen rauspicken, sondern auch wirklich priorisiert mit der Gruppe daneben arbeiten. Mhm.
Und das braucht dann auch ganz viel Diskussionsbedarf und da ist natürlich so eine visuelle Unterstützung auch immer ganz hilfreich. Ne? Ich denke auch, in den seltensten Fällen hat man ja ein Projekt lernen, was irgendwie eine Unterrichtsstunde dauert, ne? Sondern das hast du ja auch über einen längeren Zeitraum eigentlich. Und dann, glaube ich, ist es ohne eine Visualisierung auch schwer, immer wieder reinzukommen, wo stehen wir gerade, ne? Was ist jetzt der nächste Schritt und so weiter.
Genau, das ist richtig. Also Projektlernen umfasst in der Regel mehrere Schulstunden. Man kann auch kleinere Projekte machen in 90 Minuten, aber da hast du vollkommen recht. Eigentlich ist es länger. Ja. Ich finde auch eine Sache, wenn wir jetzt noch bei Vorteilen auch sind, ist eine Begrenzung von Aufgaben. Ich habe irgendwann die Erfahrung gemacht, dass sich Schüler sehr viele Aufgaben vorgenommen haben, die sie in den nächsten 2 oder 3 Doppelstunden erledigen wollen. Mhm. Und beim Kanban versuche ich das auch zu minimieren. Ich sage, ausschließlich 4 Aufgaben hängen jetzt in der Spalte To-Do und die bearbeitet ihr erst, dass da auch der Fokus ist und nicht 10 Aufgaben und dann kommt der Druck. Wir kennen das von unseren To-Do-Listen, die wir so führen. Man wacht morgens auf und sieht da eine Zahl 52 Aufgaben heute. Nein, also wirklich die Aufgabenzahl begrenzen, dass Schüler auch ohne Druck arbeiten können.
Okay, das macht Sinn, ja. Erlaub mir jetzt mal folgende Frage. Braucht es dazu überhaupt digitale Werkzeuge? Oder könnte man nicht, wenn du jetzt 4 Gruppen hast, da stellst du in jedes Eck einen Flipchart rein oder ein Poster und die kriegen dann Boardmarker und alles ist gut?
Ja, so fange ich in der Regel auch an. Wenn ich das Kanban-Board einführe, sind das analoge Boards, die irgendwo in der Ecke stehen. Damit arbeiten wir und das ist in der Regel auch sehr zielführend und bei mir war es damals, ich bin weggegangen aus einem ganz banalen Grund. Die Post-its an diesen Boards sind immer abgefallen und das hat mich genervt und das hat auch die Schüler genervt. Und so bin ich dann irgendwann auf digitale Medien eben auch gekommen, beziehungsweise auf digitale Tools, die das Kanban-Board-Prinzip unterstützen und mir...
Kann ich ganz kurz einhaken, also Post-its bloß zum Verständnis, weil ich hätte jetzt gesagt, naja, das schreibe ich hin, aber Post-its nutzt du dann natürlich, weil du musst ja diese Stati ändern oder ja, also von...
Genau, richtig. Also ein Post-it wäre dann eine Aufgabe und die würde dann eben wandern von To-Do, ich muss sie jetzt machen, zu Doing, zu Done, genau. Okay. Und das muss natürlich eben bewegt werden. Und Post-its in verschiedenen Farben habe ich früher auch verwendet für verschiedene Schüler, dass man auch wirklich sehen kann, welcher Schüler hat jetzt auch arbeitet an welcher Aufgabe, dass es auch ein bisschen übersichtlicher ist, was die Farben angeht. Genau.
Verstehe.
Ja. Genau, und digital, also das war ein Punkt, warum ich irgendwann auch zu digitalen Tools gegangen bin. Aber es gibt natürlich noch andere Gründe, dahin zu gehen. Meine Schüler arbeiten nicht häufig, aber gelegentlich auch zeitunabhängig und ortsunabhängig an diesen Projekten. Wenn sie nach Hause kommen, und das wollen wir als Lehrer ja auch, dass sie einen Flow entwickeln und sagen, ich mache zu Hause auch noch weiter. Mhm. Und da haben natürlich digitale Medien einen riesen Vorteil, dass sie immer Zugriff auf ihre Sachen haben, dass sie ganz banal jetzt ihre Aufgaben schieben können, aber auch in manchen Tools Kommentare hinterlassen können, Fragen hinterlassen können, zu Zeiten, wenn sie eigentlich nicht in der Schule sind und nicht daran arbeiten, also oder arbeiten sollten. Und das wissen wir beide, Zeit- und Ortsunabhängigkeit ist natürlich mit digitalen Medien das Arbeiten wesentlich einfacher.
Ja, na klar. Du hast sicherlich noch weitere Vorteile, weil wenn ich jetzt dran denke, ich nutze da ein digitales Tool dafür, dann kann ich da ja auch im Prinzip, also normalerweise müsste es ja jedes Tool zulassen können, dass ich hier Dateien anhänge zum Beispiel zu einem Eintrag oder dass du als Lehrkraft etwas kommentieren kannst oder andere kommentieren können.
Mhm. Ja. Ja, das also es gibt natürlich ganz verschiedene Tools mit ganz verschiedenen Möglichkeiten, aber ich finde so eine Kommentarfunktion, wie es zum Beispiel das Padlet hat, Padlet ist ja auch ein Begriff, da gibt es ja auch wunderbare Vorlagen, die man auch nutzen kann. Man kann die Spalten einrichten, man kann die Kommentarfunktion freischalten, man kann diese einzelnen Karten auch weiterschieben. Und
mit dieser Regalfunktion im Prinzip dann vom Format her. Ne?
Du sagst es, mir war der Begriff jetzt gerade nicht präsent, genau. Aber diese Regalfunktion, die man... Ist, ja. Genau, und da, also Padlet ist dafür ein wunderbares Tool, um alles, um alle Funktionalitäten auch zu haben, die man braucht, um so ein Kanban-Board auch aufzusetzen. Und vor allen Dingen wahnsinnig einfach und intuitiv. Und das ist ja für Schüler auch immer ein ganz entscheidender Punkt.
Ja. Im Artikel im Wegweiser Digitale Schule hatten wir jetzt als andere Alternative dann Trello vorgestellt.
Genau, Trello ist auch ein sehr umfangreiches Tool zum Projektmanagement. Habe ich auch irgendwann mal kennengelernt und selbst auch viel mitgearbeitet. Ist also wie gesagt viel, viel umfangreicher. Man hat die Möglichkeit, noch Links hinzuzufügen. Das geht beim Padlet jetzt auch, keine Frage, aber auch einzelne Unterkommentare von Unterkommentaren aufzurufen, noch Labels hinzuzufügen. Also ein Label kann zum Beispiel sein, nächste Woche zu erledigen. Also dass ich einer Karte sozusagen eine weitere Notiz mit einem Auftrag anhänge oder eine Frist auch noch anhänge. Das heißt, die Umfänge, die Möglichkeiten mit Trello sind da total vielfältig und das übersteigt natürlich das, was man in der Schule braucht, aber ich stelle es meinen Schülern immer frei, was sie so benutzen und einige nutzen auch Trello dafür. Das ist also auch.
Also ich denke auch, obwohl natürlich ganz viele Features in Trello sind, aber das Interface nimmt sich eigentlich sehr zurück, sodass man einfach, wenn man das andere nicht nutzen will, also man wird nicht jetzt erschlagen von hunderten Optionen, sondern es sieht eigentlich schick übersichtlich aus.
Total.
Also, und ich denke, was ein ganz großer Vorteil auch ist, mittlerweile im Gegensatz zu Padlet, bei Padlet hast du ja aktuell in der kostenlosen Variante nur noch, glaube ich, 2 oder 3 Padlets frei, irgendwie so.
Ja.
Ich komme noch aus der Zeit, da waren es mehrere und das darf ich jetzt auch noch so frei nutzen, aber bei Trello hast du ja nach meinem Wissensstand keine Beschränkung, wie viele Boards du aufmachst, oder?
Ich meine doch, also mittlerweile haben sie auch eine Begrenzung eingefügt, ich habe aber jetzt auch nicht... im Kopf, wie viel das ist, aber
bist nicht an die Grenzen gestoßen.
Ich bin nicht an die Grenzen gestoßen, genau, das muss man sagen. Und es gibt immer die Möglichkeit, irgendwie unbegrenzt persönliche Boards dann einzureichen, die aber irgendwie limitiert sind, was die Megabyte-Anzahl angeht. Aber ich weiß. Aber mich hat
kein Problem sein im schulischen Bereich, denke ich.
In der Regel nicht, genau. Ich muss noch mal nachgucken, ich weiß es nicht ganz genau. Okay. Ja. Also ein wunderbares, wenn ich das noch sagen darf, eigentlich einfaches Tool, was meine Schüler doch häufig nutzen, ist so ein Etherpad. Ein Zoompad kennt man. Sie arbeiten da wirklich mit Text und machen Copy und Paste die einzelnen Aufgaben. Also sie erstellen sich sozusagen mit einem einfachen Textformat dann auch solche Spalten. Manche Schüler sind da...
Darf ich da kurz einhaken zum Verständnis? Gerne. Weil du sagst Spalten, aber Spalten hast du in so einem Etherpad ja nicht, sondern die schreiben das dann einfach untereinander. Also
genau, sie machen sich einfach eine Überschrift To Do, eine Überschrift Doing und dann schreiben sie unten drunter in normaler Schriftgröße eben weiter. Und also es gibt Schüler, die reduzieren, also ganz minimalistisch arbeiten sie auch damit. Und gibt's auch. Freut mich immer wieder, erstaunt mich auch immer wieder. Ich denke manchmal, eigentlich sollten sie zum Padlet gehen, zu Trello gehen, zu CryptPad gehen, aber sie gehen dann zum Etherpad und sind damit auch glücklich. Und letzten Endes wollen wir ja, dass Schüler sich selbst auch ein Tool raussuchen, mit dem sie arbeiten, kommen jetzt in Anlehnung auch an die KMK.
Genau.
Also selbst auswählen und die Freiheit sollen sie auch haben. Und wenn sie merken, dass sie damit nicht zurechtkommen, dann können sie wechseln. Es muss halt reflektiert werden.
Aber du hast halt einfach mal so verschiedenste Tools vorgestellt und auch damit schon mal gearbeitet und dann entscheiden die halt selbst, was sie dann verwenden.
Genau, so ist es. Und das geht natürlich nur, wenn man lange auch eine Klasse hat, mit der man über einen gewissen Zeitraum zusammenarbeiten kann. Meine Klasse, mit der ich sehr viel Projektlernen betreibe, habe ich jetzt wirklich 5 Jahre auch. Und die kennen wahnsinnig viele Tools und die wählen ganz entspannt aus und die wissen auch schon, nee, dafür wird Etherpad nicht reichen. Ja, Padlet, ja, lass uns das mal leben. Also sie diskutieren das schon, sie reflektieren die Nutzung und das sieht schon ganz gut aus, aber es hat halt auch gedauert.
Ja, gut, ist klar, dass das nicht von heute auf morgen geht, aber das,
genau.
Wenn man das dann so lange schon begleitet, dann kann ich mir gut vorstellen, dass das wirklich eine wirklich gute Methode ist, um Lernen zu unterstützen. Ja.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja.
Kommen wir zum Ende, Thorsten. Jetzt haben wir auch über die Vorteile gesprochen. Wo sind jetzt deiner Meinung nach die Grenzen bei diesem Kanban oder bei agilem Lernen generell?
Also was so Kanban und diese agilen Methoden angeht, ich habe schon häufiger den Fall gehabt, dass Schüler diese Boards eben nicht führen. Dass sie es immer mal wieder vergessen. Und das führt das Ganze natürlich ad absurdum. Also entweder versuche ich das regelhaft zu machen und auch Aufgaben zu visualisieren, zu priorisieren, sie zu bearbeiten, dass jeder weiß, wo man dran ist. Und wenn ich das eben nicht mache, dann bekommt die Gruppe Probleme. Und das hat was mit Disziplin zu tun, das hat was mit Übung zu tun, mit einer Regelhaftigkeit zu tun. Und oftmals ist schon aufgefallen, sie haben es nicht gemacht, sie haben sich selbstständig dann wieder Aufgaben gesucht, von denen sie jetzt glaubten, dass sie jetzt dran sind, was aber dann im Sinne der Gruppe jetzt eigentlich nicht zielführend war. Es gab Diskussionen und das ist dann gruppendynamisch natürlich dann auch schwer. Manchmal ist das Arbeiten, finde ich, mit digitalen Tools also schon unübersichtlicher als mit analogen. Wenn sehr viele Karten da sind, die offen sind, die bewegt sind, wenn die Gruppen also in 4, 5 Personen sehr viele Aufgaben auch aufgeschrieben haben, das ist manchmal einfach unübersichtlich auch für Schüler. Ich habe es eben schon mal gesagt, Nachteil sind überlappende oder nicht vorhandene Kompetenzen. Also wenn Aufgaben anstehen, wo ein Schüler auch sagt, ja, das kann ich wunderbar machen, aber eigentlich muss er jetzt, weil die Aufgaben auch ja gezogen werden und also sie werden priorisiert und das, was oben steht, ist dann auch die Aufgabe, die jetzt auch als nächstes bearbeitet werden sollte, dass die Schüler sich dann wehren und sagen, ich möchte es aber jetzt nicht machen, ich mach du es doch, aber dann haben wir eine Diskussion, ich mache aber jetzt noch das, aber es muss gemacht werden und es ist spannend, das auch mit zu beobachten, aber es führt auch immer wieder zu so ein paar Problemen gruppendynamisch. Ja, die Grenzen für mich als Lehrer oder aus Lehrersicht hat das ja immer eine Kontrollfunktion. Und ich kann immer sehen, wo jetzt der Stand ist. Wenn ich das mit Gruppen mache, die ich noch nicht so lange habe, fühlen die sich auch immer wahnsinnig kontrolliert und sagen, das macht Herr Puderbach jetzt nicht, um uns zu helfen, sondern nur, um uns zu kontrollieren. Meine Klasse, die ich da so lange habe, die weiß das, ist immer am Anfang.
Aber das wäre auch etwas, was du beim Kanban, beim analogen Kanban, sage ich jetzt mal, auch hättest, weil da steht es im Klassenzimmer rum und dann gehst du ja auch von Gruppe zu Gruppe und du guckst ja auch ohne agilem Lernen den Schülern über die Schulter und schaust, was sie machen.
Ja. Genau, aber da ist es natürlich schon sehr extrem, weil ich sehe, wie die Aufgaben sich bewegen, weil man sie Schüler zuordnen kann und es ist klar, natürlich, das ist bei allem so, aber da finde ich da deutlich transparenter für alle, genau. Man sieht, wenn jemand, sowohl die Schüler als auch ich, natürlich, wenn jemand etwas nicht bearbeitet oder auch lange etwas nicht macht, das wird da natürlich auch sehr, sehr schnell transparent, ja.
Verstehe.
Ja, aber ein Nachteil jetzt, um nochmal beim Digitalen zu bleiben, ist natürlich, was die Nutzung angeht, auch immer so ein Datenschutzproblem. Ja, das muss man auch immer mal wieder schauen, wie man damit umgeht. Viele Tools sind dann auch nicht gemacht für den Einsatz in der Schule, insbesondere dann, wenn es wirklich darum geht, auch personenbezogene Daten natürlich irgendwie auch zu nutzen, was man ja dann logischerweise nicht darf. Aber da sind natürlich auch dem Grenzen gesetzt, keine Frage.
Ja, naja, ich denke immer, wenn man das in der Schule einsetzt jetzt beispielsweise und sagt, die Arbeit zu Hause wird nicht fortgeführt, dann hast du, denke ich, schon mal nicht dieses Problem mit den IP-Adressen, die bei irgendwelchen ja. Diensten gelockt werden.
Ja.
Wenn du keine Anmeldung brauchst, wie bei Zumpad, ist es sowieso in Ordnung.
Ja.
Und ansonsten,
genau.
denke ich, kann man ja immer auch Accounts den Schülern zur Verfügung stellen. Es muss ja niemand gezwungen werden, dass er sich bei so einem Dienst auch anmeldet.
Auf jeden Fall, ja.
Denke ich auch immer der Hinweis darauf, dass das nichts Personenbezogenes geschrieben wird. Und dann, denke ich, kann man das schon einigermaßen gut, so wie bei allen Tools halt auch, also mit gesundem Menschenverstand rangehen und dann diese Probleme ein bisschen umschiffen. Ne?
Ist richtig. Da hast du vollkommen recht. Die Frage ist natürlich immer, oder was immer mal passiert, dass die Schüler eben nicht selbst personenbezogene Daten dort kommunizieren.
Mhm, ja.
Ja, das meine ich eher damit, was da manchmal problematisch ist, wo man dann natürlich wieder intervenieren muss und den Schülern das eben auch erklären muss.
Aber das ist ja dann auch eine Vermittlung von Medienkompetenz. Ja?
Absolut, genau.
Was man direkt am Arbeiten merkt dann. Ja.
Genau, so ist es. Das ist richtig, ja.
Ja, super. Du, Thorsten, ich muss sagen, herzlichen Dank dafür. Ich fand das jetzt total spannend. Ich kannte dieses agile Lernen vorher überhaupt noch nicht. Kanban habe ich mal gehört. Ich habe es nicht ganz mit dem Agilen zusammengebracht. Jetzt sagt mir das mehr. Jetzt merke ich auch, wie gut sich das eigentlich auf die Schule übertragen lässt. Und also gerade Projektlernen ist ja eigentlich prädestiniert dafür. Ist, glaube ich, für die Zuhörer und jetzt auch für mich ein Anlass, das selber mal auszuprobieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich eine tolle Erleichterung ist und auch für die Schüler einiges an, wie sagt man immer so schön, an Mehrwert bietet.
Ja, das hast du richtig gesagt, auf jeden Fall, ja, klar. Hm. Das ist gut.
Ja, wer das Ganze noch in dem Artikel nachlesen will, Wegweiser Digitale Schule in der Februarausgabe gibt's diesen Artikel auf Seite 3 auch und immer wie ganz zuletzt beim Podcast, alle Teilnehmer sind bis jetzt immer auf Twitter gewesen, so auch du, Thorsten, deswegen nochmal ganz kurz, wie können dich die Zuhörer auf Twitter finden?
Also mein Name dort ist Toput, T-H-O und dann unterstrich P-U-D. Das, so findet man mich dort.
Die Kurzform von Thorsten Puderbach.
Ja, nicht sehr originell, aber immerhin zielführend.
Alles klar. Gut, Thorsten, ich wünsche dir einen schönen Abend. Herzlichen Dank für diesen tollen Beitrag, für diese vielen Informationen und mach es gut. Danke dir.
Alles klar. Ich danke dir fürs, für das Gespräch. Bis dann. Ciao.
Ciao.